Ich finde es halt auch schwierig, wenn Vereinsvorstände teuerste Anwaltskanzleien beauftragen, um Rechtsansprüche abzuweisen, die klar bestehen. Ein Mandant ist irritiert, dass sie mit anwaltlichem Schreiben Behauptungen aufstellen, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben, Fristen setzen, statt um Informationen zu bitten.
Plaudern mit Partsch. Wir schauen in die Akten von spannenden und spektakulären Fällen.
Moin Christoph.
Moin Steffi.
Ich bin total gespannt, was du heute mitgebracht hast. Ich habe nur das Stichwort Villa Romana und merke, ich bin eigentlich echt urlaubsreif. Aber wahrscheinlich wird es keine interessante Urlaubsgeschichte werden, oder doch?
Doch, doch. Ich kann sehr empfehlen. Die Villa Romana ist eine wunderschöne Stiftung oder sagen wir mal ein Verein, den der Künstler Max Klinger um die Jahrhundertwende 1900 etc. in Florenz begründet hat, dadurch, dass er seine private Villa spendete und darin wurden seitdem sehr bekannte Künstler beherbergt für ein Jahr. Sie bekamen also ein Stipendium und durften ein Jahr nur malen, ihren Inspirationen nachgehen. Und daraus entstanden sind eine ganze Reihe von wirklich berühmten Künstlerkarrieren. Also Käthe Kollwitz war dabei, Herr Baselitz war dabei, Beckmann hat dort gelebt und gemalt. Ein etwas weniger bekannter, aber sehr schöner Maler ist Theo von Brockhusen, der gerade eine große Ausstellung in Potsdam hat. Ich empfehle sehr, dahin zu gehen. Das ist die erste große Ausstellung seit 1921 so ungefähr. Den hat man also wiederentdeckt. Also das ist eine tolle Einrichtung. Der Zwilling dazu ist besser bekannt. Das ist die Villa Massimo in Rom. Ebenfalls eine Stiftung. Ja, und genauso funktioniert das bei der Villa Romana und gefördert wird das Ganze von einem Villa Romana eingetragenen Verein. Und der sucht dann auch die Künstler aus, der bestellt eine Geschäftsführerin und die hilft ihm dabei und ja, organisiert sozusagen das Leben in dem Haus und soll dazu beitragen, dass deutsche Kunst in Italien auch vorankommt, bekannt wird. Und das war lange Jahre, also insbesondere zwischen 1900 und sagen wir mal 1933, sehr erfolgreich. Auch während der Nazizeit hat sich der Geschäftsführer der Villa Romana, Herr Pohmann, sehr erfolgreich gegen Übergriffe gewehrt. Dann wurde die Villa Romana nach dem Zweiten Weltkrieg von den Italienern sozusagen enteignet und in italienische Fürsorge gegeben. Die haben dann aber diese Tradition weitergeführt. Auch dort sind sehr bekannte Künstler und Künstlerinnen gefördert worden. Und Adenauer hat schlichtweg dann später, 1955 glaube ich, es erreicht, dass die Villa Romana wieder zurück zu Deutschland kommt und dieser Verein sozusagen seine Tätigkeit machen kann etc. pp. Es gibt dazu einen entsprechenden Förderverein mit Sitz in Frankfurt. Und wie es oft leider passiert, gerade so in Künstlerkreisen, immer wenn es besonders erfolgreich wird, dann balgen sich manche Leute um die Führerschaft in einem solchen Verein. Also es war und gibt immer noch eine hervorragende Geschäftsführerin, die hatte es nun gerade, die war frisch eingesetzt worden, die hat es erreicht, dass die Villa Romana wieder wirklich wahrgenommen wird. Sie hat eine fantastische Ausstellung gemacht, kann ich auch sehr empfehlen, gerade in Florenz, zu den Künstlern der Villa Romana, die auch sehr gut besucht war und also sie hat es auch geschafft, entsprechende Fördergelder einzutreiben. Das Grundproblem blieb aber, dass der Bund nahezu 80% der Gelder fördert, weil die Deutsche Bank ausgestiegen war und auch andere deutsche Sponsoren, sodass der Bund da schon einen ganz erheblichen Förderbeitrag leistet. In dieser Situation überlegte sich der Vorstand, von was auch immer getrieben Folgendes. Erstens, wir verlängern den Vertrag mit dieser erfolgreichen Geschäftsführerin nicht. Und zweitens, wir ändern die Satzung, sodass der Bund möglichst wenig Mitspracherechte hat. Das führte dazu, dass viele Mitglieder, unter anderem auch ich bin ein Mitglied, sich fragten, was soll das? So, dann wurde eine Mitgliederversammlung zur Änderung der Satzung angesetzt mit einer zweiwöchigen Ladungsfrist. Also klar, der Versuch, dass daran keiner teilnehmen kann.
Möglichst wenig.
Damit eben, das war ein Freitagnachmittag und zwei Wochen vorher sind viele Leute durchaus mit anderem beschäftigt. Also da wollte irgendwie der Vorstand relativ schnell diese Satzungsänderung einfügen. Die Satzungsänderung war auch absolut abstrus, nämlich das Kuratorium, auf dessen Einsetzung der Bund bestanden hatte und das in der Satzung eben auch verankert ist, sollte dann nichts zu sagen haben, wenn das Budget der Villa Romana im Vorhinein mehr als 50% private Spender und Förderer vorsah. Aber nur das Budget, nicht? Also so, dann habe ich gesagt, was soll denn das? Und also warum schlagen wir hier letztendlich den Bund vor den Kopf, indem wir ihn praktisch je nach Budgetplanung aus dem Kuratorium nehmen oder besser gesagt das Mitspracherecht des Kuratoriums beschneiden für den Fall, dass das Budget eben mehr als 50% private Spenden vorsieht. Und ansonsten, wenn dann darf der Bund aber wieder mehr als 50% spenden, dann darf er im Kuratorium auch wieder zum Beispiel die Rechtsausübung überwachen, auch die Zweckdienlichkeit und ansonsten nicht. So habe ich mich gefragt, lässt der Bund das mit sich machen? Und ist das sinnvoll, wie gesagt, die durchaus erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Staatsministerium für Kultur sozusagen nach dem Pendel 50 oder nicht zu akzeptieren oder nicht? Da hätte ich als Bund gesagt, nee, so nicht.
Ja, so, ich auch.
Was habe ich gemacht? Und dann kommen wir natürlich so wie bei G.B. Shaw, The Doctor's Dilemma. Da sagt ja, gibt es ja einen Arzt für Knieoperationen und bei dem liegt immer alles an dem Knie und beim anderen gibt es einen für Kopfoperationen, da liegt es immer alles am Kopf. Bei mir liegt es natürlich wie immer alles an den Auskunfts- und Einsichtsrechten. Und daraufhin habe ich einen Brief an den Vorstand geschrieben und habe gesagt, ich würde doch bitten, mal Auskunft zu geben, warum wir das machen und warum wir da den Bund vom Kopf stoßen. Und zweitens hätte ich gerne die Adressen sämtlicher Mitglieder dieses Vereins, um diese direkt ansprechen zu können. So. Zweiteres, das ist vielleicht der mitnehmenswerte Tipp dieses schönen Plaudergesprächs. Als Vereinsmitglied hat man einen Anspruch auf Mitteilung der Mitgliederadressen. Und zwar auch der E-Mail-Adressen. Das wird natürlich von den Vorständen immer vehement verweigert. Und das OLG Hamm hat dann ein sehr schönes Urteil gesprochen, hat gesagt, das muss mitgeteilt werden und zur Vereinfachung eben auch die E-Mail-Adresse. Man muss ein berechtigtes Interesse haben, zum Beispiel, dass man dem Vorstand zur Verantwortung ziehen will und aber auch anderes. Ja, dann bekam ich von einem bekannten Berliner Anwalt einen wütenden Brief. Mein Mandant ist irritiert, dass Sie mit anwaltlichem Schreiben Behauptungen aufstellen, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben, Fristen setzen, statt um Informationen zu bitten. Ihre Unterstellung, der Vorstand will den Überprüfungen der Wirtschaftlichkeit und Korrektheit seiner Tätigkeiten sich entziehen, ist geradezu absurd. Und so weiter geht der Brief. Ich muss dazu sagen, ich hatte eigentlich relativ freundlich angefragt. Es wurde aber bestätigt, dass die Mitgliederversammlung abgesetzt worden war. Nach Gesprächen, die selbstverständlich von diesem sehr wichtigen Anwalt mit BKM geführt worden war und so weiter. Und das habe er begleitet und im Ergebnis wurde das alles abgesetzt. Also irgendwie ein bisschen war schon daran, dass diese Satzungsänderung nicht wirklich hilfreich war. So, jetzt hat er natürlich verweigert. Das heißt natürlich, ist absurd. Ein Vorstand, der die Herausgabe der Mitgliederlisten verweigert. Nach meiner Meinung ist das ein Problem, weil die Rechtsprechung sehr eindeutig ist. Das verweigert aber dieser Anwalt. Oh, was habe ich dann gemacht? Ich habe mir gesagt, boah, dann muss ich das wohl mal rausklagen. Und jetzt kommt die schöne Sache. Dieser Verein ist in Frankfurt im Vereinsregister mit einer Postfachadresse gelistet. Finde ich schwierig, vom Vereinsregister sowas zu machen. Also habe ich da angerufen und habe gesagt, ob sie mir bitte die wirkliche Adresse des Vereins mitteilen können. Nee, können wir nicht machen, stellen Sie einen Antrag. Gut, das sagt man mir natürlich nur einmal. Dann habe ich einen Antrag gestellt vor circa 2 Wochen und den auch entsprechend im Sinne des berechtigten Interesses begründet. Man hört vom Vereinsregister nichts. Mein Kollege hat dann gestern dort angerufen und bekam folgende Antwort. Also erstens haben wir ganz viele Anfragen. Zweitens werden viele von diesen Anfragen nicht ausgedruckt. Da warten wir immer noch dran. Und drittens haben wir Ihren Antrag nicht vorliegen. So, ja, man erinnert sich, Hessen, da gab es ja eine, ich glaube, es war eine Justizministerin, die musste gehen, weil sie die Digitalisierung der Justiz in Hessen irgendwie nicht vorangetrieben hat, sich aber lauthals darüber beschwert hat, dass die hessische Justiz keine Ausdruckmaschine der hessischen Anwaltschaft sei. Also nicht, da hatte man über BEA seinen Antrag gemacht und dann wurde es ausgedruckt und diese, offensichtlich hat sich aber daran nichts geändert. Ja, nee. Das Vereinsregister, das offensichtlich erschlagen ist von Anfragen und die aber auch alle brav ausdruckt und dann gehen sie halt durcheinander. Ja, natürlich. Also ja, vielleicht muss ich nach Hessen ins liebe Frankfurt fahren und dort vor Ort in Personam einen Antrag stellen. Jedenfalls, man kann sehen, man kann mit der Auskunft was bewirken, wenn denn man die Adresse hätte, die man per Auskunft bekommen könnte, wenn denn das Vereinsregister funktionierte. Und ja, in der Zwischenzeit kann der Verein leider machen, was er will, vertreten durch seinen Vorstand. Also die Überprüfungsfunktion, die das OLG Hamm da in diesem schönen Urteil gegeben hat, ist eine zeitaufwendig durchzuführende Aktion.
Das scheint so. Das scheint so. Das heißt, wir warten jetzt immer noch aufs Vereinsregister, ja, um dann die Adresse zu haben, über die wir die E-Mail-Adressen erfragen, ja, können, damit wir mal rumfragen können. Das ist ja langer Atem.
Also man kann Vereinsdemokratie auch lange hinauszögern. Ja, und ich finde es halt auch schwierig, wenn Vereinsvorstände teuerste Anwaltskanzleien beauftragen, um Rechtsansprüche abzuweisen, die nach der Rechtsprechung klar bestehen.
Ich finde das immer so schade. In so vielen Fällen, die du hier mitbringst, wird so unglaublich viel Geld verbrannt für nichts. Das finde ich immer so schade. Und schade, dass es in der Verein in Frankfurt sitzt und nicht in Florenz, weil sonst hätte ich gesagt, Christoph, lass doch eine Live-Episode vor Ort aufnehmen. Wir fahren mal nach Firenze und gucken, was da los ist.
Ich kann dir auch den Besuch möglicherweise immer noch als bösartiges Mitglied organisieren. Es lohnt sich sehr, dahin zu gehen. Es ist eine wunderschöne Villa in einem Riesenpark, aus der man sehr, sehr viel mehr noch machen könnte, wenn es denn der Vorstand erlaubte. Also es ist eine tolle Institution, die Deutschland da geschaffen hat, aus der man wirklich mehr machen wollte. Deswegen bin ich da auch Mitglied geworden. Und wir haben da einen Donuts-Dinner gemacht. Das war fantastisch im Sommer mit Kerzenschein und Zitronen auf den Tischen. Ja, man kann da viel machen. Aber man muss es dann auch durchführen wollen und nicht irgendwie in Vereinskränkeleien. Untergehen lassen, ja. Das ist so das alte deutsche Problem. Die Vereine sind eine sehr sinnvolle Einrichtung, aber sie neigen auch dazu, dass dann Vereinsmeier sich bemächtigen und dann sagen, kein Antrag kommt mehr rein, ganz egal, wie die Finanzlage ist.
Ja. Na Christoph, dann lass uns doch demnächst nochmal drauf schauen, wie es so spannend beim Vereinsregister ist.
Und herzlich nach Florenz eingeladen. Wir machen da die Serie der Verein.
Ja, also es scheint ja genug Zwischenetappen noch zu geben, bis da was passiert. Ja. Also von daher, lass uns das aus Florenz machen. Dann bis zum nächsten Mal, Christoph. Ich danke dir.
Vielen Dank.
Das war's für heute bei Plaudern mit Patsch. Werft einen Blick in die Shownotes, folgt mir auf Instagram, YouTube und TikTok und vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren.